Ö-Strom strömt in Gö schon, ganz schön schön, wie Gö-Strom strömt schon.
Gö-Strom, das ist ökologischer Strom der Stadtwerke Göttingen. Die kümmern sich um deinen Anbieterwechsel und sorgen dafür, dass die Kohle für den Strom in Göttingen bleibt. Gö-Strom von deinen Stadtwerken.
Ö-Strom strömt in Gö schon.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Auf Talfahrt sind die Haushaltsbilanzen vieler Landkreise in der Region. Auch die beiden Landkreise Göttingen und Northeim weisen hohe Defizite für die Doppelhaushalte der Jahre 2025 und 2026 aus. Über die Gründe und mögliche Lösungen spricht deswegen Nico Mader mit dem Landrat Marcel Rietich aus Göttingen und der Landrätin Astrid Klinkert-Kettel aus Northeim. Sendeverantwortlich für den Inhalt ist Nico Mader.
Die Finanzlage ist ja momentan in beiden Landkreisen drastisch bzw. stark im Minus. Der Landkreis Northeim plant für 2025 und 2026 im Doppelhaushalt ein Minus von pro Jahr ca. 45 Millionen Euro, also insgesamt 90 Millionen Euro. Ähnlich, aber nicht ganz so schlimm sieht es im Landkreis Göttingen momentan aus. Dort stehen über beide Jahre ungefähr 50 Millionen Euro Minus in der Planung fest. Frau Klinkert-Kittel, was sorgt momentan für so hohe Kosten?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf und dass wir dieses wichtige Thema der Finanzsituation der Landkreise hier in Niedersachsen miteinander besprechen. Ja, was sorgt für so ein hohes Defizit? Das sind verschiedene Gründe. Zum Wesentlichen muss man sagen, sind es die fehlenden Strukturmittel, die wir von Land und Bund nicht erhalten für unsere Aufgaben. Wir werden sicherlich im Nachfolgenden noch auf einzelne Beispiele eingehen können, aber das macht uns richtige Sorgen. Ich habe beispielsweise bei mir im Dezernat Jugend und Soziales in 2015 Aufwendungen von 100 Millionen Euro gehabt. Wir sind jetzt bei 229 Millionen Euro. Das heißt 129 Millionen Euro mehr in 10 Jahren. Und das macht einfach deutlich, wie die Kostensituation sich entwickelt hat in diesem Bereich. Und die Gegenfinanzierung, die Unterstützung von Land und Bund einfach nicht ausreichend sind, um diese drastischen Steigerungen ein Stück weit auffangen zu können. Dann machen uns natürlich auch die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst finanziell große Sorgen. Die müssen wir ja auch gegenfinanzieren. Und das führt dann dazu, dass wir letztendlich dieses hohe Defizit haben.
Herr Rietich, die Situation im Landkreis Göttingen, die ist ja ganz ähnlich. Momentan stehen Sie bei 50 Millionen Euro im Minus für 2025, 2026, den Doppelhaushalt. Wenn man sich so die Tendenzen über die nächsten Jahre anguckt, gibt es aber die Tendenz, dass die Verschuldung pro Jahr noch steigen soll. Gibt es da spezielle Gründe, wieso das jetzt schon absehbar ist?
Die Entwicklung beim Landkreis Göttingen ist wie bei nahezu allen anderen Kommunen im Land auch drastisch negativ. Wir planen bis 2029 mit einem Defizit von 180 Millionen Euro. Allein in 25 und 26 werden wir 90 Millionen Euro an Kredite aufnehmen müssen, weil wir weiter investieren wollen. Wir haben noch einen riesen Sanierungsstau in unseren Schulen. Wir müssen eine feuerwehrtechnische Zentrale neu bauen. Das kostet viel Geld. Die Investitionen, die können wir nicht einfach einsparen, die müssen sein. Und deswegen wächst auch das Defizit beim Landkreis Göttingen an. Die Ursachen sind schon gerade von Frau Klinkert-Kittel benannt worden. Bund und Land beschließen neue Aufgaben und regeln die Finanzierung nicht. Und die Folgen sind dann, dass die Defizite in den kommunalen Haushalten sich niederschlagen. Wir haben beim Landkreis Göttingen allein in der Eingliederungshilfe von 2017 bis 2023, also innerhalb von 6 Jahren, eine Steigerung des Defizites um 50%, von 60 auf über 80 Millionen Euro Defizit. Allein Defizit, nicht Ausgaben, sondern Defizit. Also was unter dem Strich Ausgabeneinnahmen übrig bleibt. Und das ist auch durch das Bundesteilhabegesetz, das in Berlin beschlossen wurde, verursacht. Und da war damals die Argumentation, naja, diese Beschlüsse führen nicht zu nennenswerten Leistungsausweitungen, nicht zu nennenswerten Kostensteigerungen. Gegenteil ist passiert. Werden jetzt auch weitere Aufgaben in Berlin geplant oder sind geplant, beispielsweise ein Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung im Grundschulalter. Auch da heißt es aus Berlin, das sei alles kostenneutral. Es ist mitnichten kostenneutral, weil der Rechtsanspruch, den ich inhaltlich sehr begrüße, am Ende aber einen Rechtsanspruch unabhängig von Einkommen darstellt. Und Eltern, die sich das beispielsweise nicht leisten könnten von ihrem Einkommen her, dürfen trotzdem ihre Kinder betreuen lassen. Die Kosten tragen am Ende die Kommunen und das geht überhaupt nicht.
Frau Klinkert-Gittel, Sie haben eben eine konkrete Zahl genannt, 230 Millionen Euro, 229 Millionen Euro waren es, glaube ich, ich habe jetzt gerundet, Sozialausgaben im Doppelhaushalt. Können Sie kurz schildern, wie sich der Wert zusammensetzt?
Ja, Sie haben gefragt, wie sich diese große Steigerung im Bereich Jugend und Soziales niederschlägt. Ich will ein Beispiel machen. Wir haben im Moment ganz aktuell eine Unterbringung von einem schwerstbehinderten Kind, wo wir Heimkosten übernehmen müssen im Jahr von 1,3 Millionen Euro. Wir suchen im Moment anderweitig Unterbringungsmöglichkeiten, weil da gibt es natürlich sehr, sehr hohe Anforderungen an diese Plätze. Die gibt es deutschlandweit in sehr geringem Umfang. Es muss eine 24-Stunden-Pflege und Betreuung sichergestellt werden. Das verursacht immense Kosten. Und ich sag mal so, wenn diese Kosten nicht gegenfinanziert werden und sich aufsummieren, dann entstehen ganz schnell große Beträge. Wir haben aber auch das große Problem, dass bislang beim Wohngeld Plus kein Konsens herrscht. Wohngeld Plus ist ja zum 01.01.2023 eingeführt worden vom Bund. Die Personenkreise der Bezugsberechtigten haben sich massiv erweitert. Wir haben daraufhin 8 bis 9 Personen zusätzlich eingestellt, die diese Anträge bearbeiten mussten. Wir haben bis dato keine Einigung zu dem Thema. Die liegt jetzt gerade aktuell auf dem Tisch und ich rede vom 01.01.2023. Das heißt, wir ziehen einen Rattenschwanz an Kosten hinter uns her, die bislang nicht vom Land gedeckt wurden. Und da hoffe ich, dass jetzt mit dem neuen Investitionspakt so eine Befriedung entsteht. Aber wie gesagt, das sind alles Probleme, die wir an der Basis haben, finanzielle Probleme, die im Vorfeld nicht gelöst werden. Es kommen neue Gesetze. Marcel Rettig hat es angesprochen, auch mit der Ganztagsbetreuung. Es gibt noch überhaupt keine Regelungen. Und was wird passieren? Die Eltern werden am 1.8. bei uns auf der Matte stehen. Wir müssen Lösungen präsentieren, ohne dass wir wissen, wie können diese Lösungen aussehen? Entsprechen diese Lösungen möglicherweise rechtlichen Vorgaben? Und wer finanziert das Ganze?
Einige Bereiche gehen wir gleich noch näher rein, die Sie genannt haben. Herr Rietig, Sie haben eben schon gesagt, der Landkreis Göttingen, und das gilt auch, glaube ich, für den Landkreis Northeim, da gibt es ein Schulinvestitionsprogramm, investiert weiterhin auch in Schulen und die Feuerwehrzentrale. Wie ist denn das mit der Planung? Kann man die überhaupt verlässlich in dieser Finanzsituation vorantreiben oder muss man da immer gucken, 2026 ist noch nicht möglich, muss ich auf 2027 dann doch schieben?
Bei unserer Finanzplanung versuchen wir schon, das zu schieben, was zu schieben geht. Wir planen aber langfristig und diese feuerwehrtechnische Zentrale beispielsweise, die muss neu gebaut werden, weil wir sonst die beiden alten Standorte neu ertüchtigen müssten und Geld dann in diese Standorte investieren würden, das am Ende rausgeschmissen wäre. Deswegen müssen wir diesen Neubau auch vorantreiben und es ist im Übrigen auch absolut sinnvoll, die Investitionen, die die Kommunen geplant haben, auch zu tätigen, weil wir uns inzwischen auf ein wirtschaftlich schwieriges Umfeld zubewegen. Rezession ist das Stichwort. Und da fordern ja Experten, Ökonomen zu Recht, dass dann zumindest die öffentliche Hand auch antizyklisch investiert, zumal der Investitionsbedarf da ist. Deswegen werden wir diese Investitionen auch schultern. Wir wissen aber, dass wir in dicke Defizite laufen und dafür Kredite aufnehmen müssen. Und deswegen bleibt die Forderung auch an Bund und Land, die Aufgaben, die uns übertragen sind, am Ende auch auskömmlich zu finanzieren. Und das merken am Ende im Übrigen auch die Bürgerinnen und Bürger, wenn die Kommunen kein Geld mehr haben, um die Freibäder aufrechtzuerhalten, wenn keine neuen Krippen geschaffen werden können oder dergleichen, dann merkt das der Bürger oder die Bürgerin. Und das darunter leidet dann auch die Akzeptanz unseres Staates. Und deswegen ist man gut beraten, den Kommunen ausreichend Geld zu geben. Wir leisten uns ja nirgendwo Luxus, kann ich nicht erkennen in Niedersachsen, dass sich Kommunen Luxus leisten, den man eigentlich nicht braucht, um Geld zum Fenster rauszuwerfen. Im Gegenteil, wir haben Schwierigkeiten, unsere Pflichtaufgaben sicherzustellen. Kann man allen nur raten, die Kommunen auskömmlich zu finanzieren.
Frau Klinkert-Gittel, Sie haben eben schon angesprochen, die Landesregierung hat in Kooperation mit dem Niedersächsischen Städtebund ja den Pakt für Kommunalinvestitionen verabschiedet. Jetzt ist es ja so, Sie haben eben das Beispiel schon mit dem Wohngeld Plus genannt. Wenn da Geld ankommt, ist das nicht in gewisser Weise nicht schon in Anführungsstrichen verplant oder ist das noch frei für zukünftige Investitionen oder muss man nicht damit die Schulden von 2023 tilgen?
Also das Land Niedersachsen plant ja ein sogenanntes Konjunkturpaket 3, also KIP, Kommunalinvestitionsgesetz 3, KIP-Mittel für investive Maßnahmen. Das heißt, wir können diese Mittel nicht zur Schuldentilgung verwenden, weil die Schulden im Ergebnishaushalt aufgelaufen sind und nicht im Finanzhaushalt. Nichtsdestotrotz helfen uns diese Mittel schon. Wir können Maßnahmen, die geplant sind, jetzt mit Fördermitteln umsetzen in der Finanzierung und dadurch unseren eigenen Haushalt, unsere eigene Kreditaufnahme etwas zurückfahren. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ist das auch nicht so, dass 600 Millionen Euro bei den Landkreisen ankommen, sondern wir teilen uns ja den Betrag redlich mit den Städten und Gemeinden. Wir reden hier über rund 300 Millionen Euro für die Landkreise und die müssen bis zum 31.12.2028 abgerufen werden. Das heißt, wir haben ja auch einen längeren Zeitraum, für den diese Mittel eingesetzt und eingeplant werden sollen. Das ist nicht so, dass wir jetzt in diesem Jahr den Betrag kriegen und im nächsten Jahr dann schon wieder den nächsten. Das Land hat das schon ganz geschickt so aufgeteilt, dass man 2,5 Jahre damit abdecken soll. Die investiven Mittel, die uns dann zur Verfügung stehen, können wir sehr gut gebrauchen. Auch wir haben ein Schulbauprogramm, Kosten 158 Millionen im letzten Jahr ermittelt. Da werden wir sicherlich einiges von verwenden können. Aber die Krux liegt in der Strukturförderung, die uns fehlt. Und da brauchen wir dringend verlässliche Zusagen, dass wir jedes Jahr mit einer angemessenen Finanzausstattung unsere tägliche Arbeit machen können.
Jetzt habe ich da tatsächlich noch eine Nachfrage, weil Sie können ja dann ergänzen, Herr Rietig. Strukturförderung, was wären denn sozusagen Bereiche, wo man sagen kann oder abgrenzen, das ist eine Strukturförderung und das ist eine einzelne Maßnahme? Wie lässt sich das unterscheiden?
Wir nehmen ja viele Aufgaben für das Land Niedersachsen wahr. Die Aufgaben sind notorisch unterfinanziert. Wir kommen, glaube ich, auch noch zu dem Bereich Veterinärbehörden, wo wir ja auch viele Aufgaben für das Land wahrnehmen, die nicht angemessen gegenfinanziert waren, wo man jetzt auch eine Einigung gefunden hat. Und so haben wir in unterschiedlichen Bereichen Aufgaben, die wir hoheitlich wahrnehmen für das Land, wo die Mittel nicht im genügenden Maße zur Verfügung stehen. Beste Beispiel ist da auch wirklich das Wohngeld Plus. Vom Bund über das Land an uns. Der Bund hat die Mittel bereitgestellt, das Land Niedersachsen hat sie aber bisher noch nicht verteilt. Und insofern brauchen wir hier regelmäßige finanzielle Zuwendungen, Zuschüsse, um diese Daueraufgaben gegenfinanziert zu bekommen. Die jetzt in Rede stehenden 600 Millionen Euro investiven Maßnahmen sind für konkrete Projekte. Das heißt, wir können nicht laufende Ausgaben damit gegenfinanzieren, wir können keine Schulden damit gegenfinanzieren, wir können auch keine Sanierungen finanzieren, sondern nur Investitionen. Und dann sind das Neubauten oder sehr umfangreiche Sanierungsmaßnahmen, die dann in den Bereich der investiven Maßnahmen fallen. Da muss man schon genau gucken. Ja, das Förderprogramm des Landes hilft uns im investiven Bereich, wenn es um Neubauten, Anbauten geht, grundlegende Sanierungen, aber nicht im Tagesgeschäft.
Herr Rietig, wie ist die Situation da im Landkreis Göttingen? Können Sie ein, zwei Beispiele aus dem Landkreis nennen, wo Sie der Pakt für Kommunalinvestitionen betrifft?
Die Mittel, die wir über den Pakt für Kommunalinvestitionen bekommen, die werden wir sicherlich in die Feuerwehrtechnische Zentrale, in die in den Schulneubau auf der Klappe in Duderstadt, aber auch in die Sanierung stecken, die wir planen. Das Geld ist da extrem gut angelegt. Das Land Niedersachsen hatte ja im Jahresabschluss 2024 einen Überschuss von 1,4 Milliarden Euro, während die Kommunen in Niedersachsen ein Defizit von über 1 Milliarde hatten. Deswegen gab es großen Streit, Kommunen mit dem Land, wie man die Kommunen jetzt auskömmlich finanzieren könnte. Und dieser Streit ist mit dem Kommunalinvestitionspaket beigelegt bis 2027, bis zur nächsten Landtagswahl. Das hat unser Ministerpräsident Stefan Weil gut gemacht. Da haben auch die Kommunen zugestimmt. Aber Frau Klingert-Kittel hat völlig recht, das löst noch nicht die dauerhafte Unterfinanzierung der Kommunen. Und natürlich werden wir da auch den Landtagswahlkampf nutzen, um unsere Belange dort deutlich zu machen. Denn die Lösung hilft jetzt bis 27, aber sie löst nicht das Problem der Kommunalfinanzen. Und das muss gelöst werden. Wenn ich gefragt werde, wo kann man denn beispielsweise sparen, wo kann man Dinge vereinfachen? Wir haben ja kein Einnahmeproblem in Deutschland, auch in Niedersachsen. Die Steuereinnahmen des Landes Niedersachsen sind so hoch wie noch nie und wachsen weiter. Wir haben ein Ausgabeproblem. Wir geben das Geld an vielen Stellen aus. Und ich kann verstehen, wenn Landtagsabgeordnete mir erzählen, dass jetzt die Grundschullehrkräfte beispielsweise A13 bekommen, also eine höhere Besoldung bekommen. Das kann ich gut verstehen. Hessen macht das auch. Und man will attraktive Rahmenbedingungen schaffen. Aber bevor man die Kür macht, also beispielsweise A13 für Grundschullehrkräfte oder andere Ausgaben auf Landesebene, zu denen man nicht rechtlich verpflichtet ist, muss man den verfassungsrechtlichen Anspruch der Kommunen auf eine auskömmliche Finanzausstattung erfüllen. Und das hat zuerst zu erfolgen. Und da werden wir das Land auch in Zukunft drängen und auch in die Lage bringen wollen, dass sie das nicht vergessen und dass sie uns da auch entsprechend berücksichtigen. Im Übrigen gibt es ein Papier, das der Deutsche Landkreistag, unser kommunaler Spitzenverband, noch vor der Wahl, vor der Bundestagswahl einstimmig. Und da sitzen Landräte von der CSU, von der SPD, von den Grünen. Und da wird vorgeschlagen, allein im Umfang von 15 Milliarden Euro Geld jedes Jahr einzusparen, das beispielsweise dann den Kommunen zur Verfügung gestellt werden könnte. Also man ist gut beraten, mit den kommunalen Praktikern zu reden und zuzuhören.
Jetzt haben Sie ja ein schönes Beispiel genannt, die A3-Besoldung für Lehrkräfte in Grundschulen. Inwieweit betrifft das den Landkreis Göttingen? Weil der ist ja für deren Bezahlung nicht verantwortlich. Aber spüren Sie die Effekte dann mittelbar einfach, dass Ihnen Gelder in Anführungsstrichen nicht zugesagt werden oder aufgeschoben werden?
Es ist ein Problem in der Argumentation. Ich gönne den Grundschullehrkräften, weil die wirklich eine große Arbeit leisten in den Grundschulen, A13, das gönne ich denen. Es ist nur ein Problem in der Argumentation, wenn Landtagsabgeordnete Ihnen sagen, naja, wir haben ja Ausgaben jetzt neu beschlossen, wie beispielsweise A13 für Grundschullehrkräfte und wir können das Geld nur einmal ausgeben, deswegen ist kein Geld für eine auskömmliche Finanzausstattung da. Und da kann ich nur noch mal darauf hinweisen, die kommunale Finanzausstattung, eine angemessene kommunale Finanzausstattung ist ein verfassungsrechtlicher Auftrag an das Land. Und Grundschullehrkräften nach A13 zu bezahlen oder welche Wahlgeschenke man auch immer nimmt, die am Ende versprochen werden und umgesetzt werden, die stehen weder im Gesetz noch in der Verfassung. Und man muss zuerst die Pflicht machen und dann kann man die Kür machen. Das erwartet das Land auch von den Kommunen, die sehr genau drauf, das Land schaut sehr genau drauf, was wir an freiwilligen, sogenannten freiwilligen Leistungen haben und dass wir nicht zu viel Geld für freiwillige Leistungen ausgeben, damit wir unsere Pflichtaufgaben erfüllen können. Das Gleiche erwarten wir natürlich auch vom Land.
Um die Finanzlage in den Landkreisen wieder in den Griff zu bekommen, wird hier momentan häufig über Haushaltssicherungskonzepte diskutiert. Der Landkreis Göttingen hat das schon gemacht und hat sich gegen ein Konzept entschieden. Im Landkreis Northeim soll das, mein letzter Stand, vorbereitet werden. Frau Klinkert-Kittel, wie weit sind die Vorbereitungen da?
Also, wir haben uns für 2025 auch gegen ein Haushaltssicherungskonzept entschieden. Allerdings werden wir dieses aufstellen wollen für 2026, weil das Haushaltssicherungskonzept Voraussetzung dafür ist, dass man Bedarfszuweisungskommune im Land Niedersachsen wird. Das Land Niedersachsen hat einen bestimmten Finanztopf und unterstützt aus diesem Finanztopf besonders finanzschwache Landkreise und Städte und Gemeinden. Und das ist das sogenannte Bedarfszuweisungsverfahren. Und hierfür ist die Voraussetzung, dass man ein Haushaltssicherungskonzept auf den Weg bringt. Wir haben aber schon jetzt sehr wenig und sehr niedrige freiwillige Leistungen. Wir liegen dabei unter 2%, haben das auch schon mit dem Land vorbesprochen. Da werden wir nicht sehr viel einsparen können. Nichtsdestotrotz müssen wir alles, was wir an Leistungen, ob teilweise freiwillig oder ganz freiwillig auskehren, nochmal auf den Prüfstand stellen. Da sind wir dabei. Das soll nach den Sommerferien der Politik vorgelegt werden, weil wir uns dann für 2026 eine Bedarfszuweisung vom Land erhoffen.
Herr Rietig, gehen wir auch nochmal auf das Haushaltssicherungskonzept im Landkreis Göttingen ein. Sie haben sich dagegen entschieden. Wenn man das Haushaltssicherungskonzept nicht macht oder beziehungsweise darauf verzichtet, aber die Finanzlage drastisch schlimmer wird. Was können die Konsequenzen sein, wenn man es nicht vorhält? In welchem Maße kann das Land Niedersachsen in die kommunalen Gelder, in die kommunale Finanzverwaltung im schlimmsten Fall eingreifen?
Das Land Niedersachsen hat ja selbst vorgesehen, dass die Kommunen auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichten können und das ja auch aus guten Gründen. Wir hätten im Übrigen mit einem Haushaltssicherungskonzept keinen Anspruch auf Bedarfszuweisung. Deswegen haben wir dann am Ende auch nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für 2026 auf ein solches Haushaltssicherungskonzept verzichtet. Aber dass wir generell keines brauchen, damit erkennt das Land natürlich an, dass sich die Kommunen über die Sparrunden, die es Ende der 1990er, der 2000er Jahre gab, schon auskonsolidiert haben. Wir hatten auch bis in die 2010er Jahre hinein noch Haushaltssicherungskonzepte und haben da über Leistungen in Höhe von 500 Euro uns gestritten, ob wir die jetzt wegnehmen, nicht wegnehmen. Die Wahrheit ist, wir erreichen auch mit einem Haushaltssicherungskonzept überhaupt keinen Haushaltsausgleich. Und das Problem ist nicht kommunal verschuldet. Die Kreistage, die Verwaltung haben keine schlechte Arbeit geleistet oder irgendwelche Beschlüsse gefasst, mit denen wir das Geld zum Fenster rausgeschmissen haben, sondern diese Aufgabenübertragung von Bund und Land und die zusätzlichen Ausgaben, die nicht gedeckt sind, die führen am Ende zu einem hohen Defizit beim Landkreis Göttingen bis 2029 von 180 Millionen Euro. Und bei so einem Haushaltssicherungskonzept werden als allererstes die freiwilligen Leistungen angeschaut, beispielsweise auch die Zuschüsse für das Stadtradio oder für soziale Einrichtungen, für Organisationen. Und diese Zuschüsse betragen beim Landkreis Göttingen pro Jahr 13 Millionen Euro. Selbst wenn wir 13 Millionen Euro von heute auf morgen komplett streichen würden und keine einzigen Euro mehr in freiwillige Leistungen investieren würden, hätten wir in 2025, 26 keinen Haushaltsausgleich und bis 2029 trotzdem immer noch ein Defizit, das über 100 Millionen Euro wäre. Und deswegen wäre ein Haushaltssicherungskonzept mit Kaputtsparen gleichzusetzen und das werden wir nicht tun, es sei denn, das Land zwingt uns. Sparsam sein, ja, das sind wir auch weiterhin, aber Kaputtsparen, nein.
Es ist ja auch in vielfältiger Weise eine kommunikative Leistung oder Aufgabe vom Land, darüber zu informieren, was die kommenden Jahre an Ausgaben oder an nicht gegenfinanzierten Leistungen, die man erwartet, betrifft. Wie ist die Kommunikation da mit der Landesebene oder mit anderen Bundesebenen? Findet die statt oder kann man da irgendwie noch an Stellschrauben was verbessern, Frau Klinkert-Kitte?
Also man hat sich ja jetzt auch zwischen den Spitzenverbänden in Niedersachsen und der Landesregierung darauf geeinigt, im Rahmen dieses Kommunalinvestitionsplanes oder des Vorhabens, dass man Gesetzesvorhaben und die Umsetzung und die Finanzierung künftig zeitiger miteinander besprechen möchte. Ich halte das für dringend notwendig, weil wir sind oft überrascht worden. Ich will nur mal sagen, Wohngeld Plus hat der Bundestag im November 2022 verabschiedet. Zum 1.1.2023 mussten wir es umsetzen. Das heißt, da war ein Zeitraum von 6 Wochen zwischen, bis es in die Umsetzung ging. Das ist völlig unrealistisch, so komplexe Gesetzesvorhaben dann auch wirklich zum Laufen zu kriegen. Und das führt dann dazu, dass viele Menschen auch frustriert sind und sagen, aber es gibt doch jetzt andere gesetzliche Rahmenbedingungen. Warum muss ich denn ein halbes Jahr warten, bis mein Antrag bearbeitet wird? Ja, weil man die Rahmenbedingungen leider so kurzfristig geschaffen hat, dass die kommunale Familie darauf nicht rechtzeitig reagieren konnte. Wir haben schon in weiser Voraussicht im Vorfeld Menschen eingestellt, Fachleute für die Sachbearbeitung. Aber man weiß ja nicht, kommt jetzt das Gesetz, kommt das Gesetz nicht? Wird es möglicherweise noch auf den letzten Meter gekippt. Das hatten wir ja auch in der Vergangenheit an der einen oder anderen Stelle. Und deswegen ist es für uns schwierig, Gesetzesvorhaben, die sehr kurzfristig in die Umsetzung gehen, dann auch zeitnah umsetzen zu können. Wir brauchen da die Fachleute für und das sind insbesondere Menschen und wir wissen alle, Fachkräfte sind Mangelware, auch in den Verwaltungen. Und insofern hoffe ich, dass man daraus gelernt hat und für die Zukunft enger miteinander spricht und wir auch längere Anhörfristen bekommen. Es ist auch oft so, dass wenn Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht werden, die Städte, Gemeinden und Landkreise Zeit für eine Stellungnahme haben. Wenn ich aber Montagnachmittag um 16 Uhr aufgefordert werde, bis Dienstagmittag 12 Uhr eine Stellungnahme abzugeben, wie soll ich meine Fachleute dann noch rechtzeitig einbinden für eine umfassende, umfangreiche Stellungnahme? Also wir brauchen längere Vorlauffristen für Gesetzesvorhaben, was die Beteiligung angeht. Und wir brauchen längere Vorlauffristen, um dann auch die Gesetze in die Umsetzung bringen zu können. Weil wenn wir diese nicht haben, dann führt das zu Frustration an der Basis und das brauchen wir nicht.
Herr Rietig, eine Sache, die beim Landkreis Göttingen jetzt in den nächsten Jahren, ich sag mal, auf die Finanzlage noch on top kommt, ist ja, dass die Stadt Göttingen das Jobcenter an den Landkreis wieder zurückübergeben möchte, wenn ich mir die Planung für die nächsten Jahre angucke. Also im Haushaltssicherungskonzept waren da pro Jahr Ersparnisse angegeben, die die Stadt von 7 bis 8 Millionen Euro haben würde, wenn das so laufen kann. Sind die bei Ihnen schon in der Finanzplanung berücksichtigt, die Kosten, oder kämen die für die nächsten Jahre nochmal on top?
Der Rat der Stadt hat ja einen Prüfauftrag an die Verwaltung gerichtet, dass die Stadtverwaltung prüfen möge, ob sie das Jobcenter zurückgibt. Wir planen am Ende erst mit den zusätzlichen Kosten, wenn tatsächlich auch eine Kündigung der Stadt vorliegt. Alles andere wäre sonst Plan in den blauen Dunst hinein. Wir haben schon mal überschlagen, welche Kosten auf uns zukämen. 7,6 Millionen Euro wären es nicht. Es ist ein niedriger, einstelliger Millionenbetrag, der am Ende nicht vom Bund gedeckt wird. Es ist eine Aufgabe des Bundes, die weitestgehend auskömmlich finanziert ist, denn die ist schon 2005 eingeführt worden und da gab es dann auch eine entsprechende Regelung dazu. Also wir warten ab, was der Rat der Stadt dann letztendlich beschließt. Zu den Gesprächen auf Ebene Land und Kommunen will ich nochmal sagen, ich habe schon den Eindruck, dass man sehr offen ist für die Belange der Kommunen. Auch gerade unser Ministerpräsident ist sehr offen. Ich stelle auch fest, dass es den Willen gibt, die Erkenntnisse, die daraus erwachsen, umzusetzen. Aber an einigen Stellen stellt man sich dann auch wieder selber ein Bein. Nehmen wir nur das Thema Bürokratieabbau. Die Kommunen haben seit Jahren etliche Vorschläge, auf was wir verzichten könnten. Das war auch Thema im Bundestag im vorletzten oder letzten Jahr. Und da hat man sich dann auf so einen Wurf geeinigt nach dem Motto, man kann Aufbewahrungsfristen von Belegen in der Gastronomie und Hotellerie verkürzen. Also es war ein Rohrkrepierer, Bürokratieabbau auf Bundesebene. Das Land, weil der Ministerpräsident gesagt hat, ich werde in vielen Gesprächen mit diesem Thema konfrontiert, es muss was vorangehen, wir müssen auch als Land unsere Pflicht zum Bürokratieabbau nachkommen, hat, wie ich finde, ein paar wirklich gute Vorschläge vorgelegt, auch dass das Kommunalinvestitionspaket nicht mit großen Nachweisen überfrachtet wird, sondern dass es ein Kommunalfördergesetz geben wird, in dem geregelt wird, dass die Kommunen das Geld bekommen. Und wir werden ja auch durch Rechnungsprüfungsämter unabhängig geprüft. Und das reicht dem Land künftig aus. Das finde ich eine gute Sache. Da kann man viel Bürokratie sparen. Aber es gibt dann auch auf Landesebene so seltsame Dinge. Will ich nur mal ein Beispiel machen beim Thema Bekämpfung der Bisamratten. Das haben bislang die Jägerschaften gemacht, völlig unproblematisch. Seit letztem Jahr gibt es dafür eine Verordnung aus dem Umweltministerium im Einvernehmen mit dem Landwirtschaftsministerium. Danach muss man jetzt die erforderliche Sachkunde nachweisen, um Bisamratten zu fangen. Und dafür muss man einen Sachkundekurs bei der Landwirtschaftskammer belegen, wo man theoretische und praktische Nachweise erlangen muss. Wenn man die dann erlangt hat, dann kann man zur Veterinärbehörde gehen. Das sind dann wieder die Kommunen. Also wer im Landkreis Göttingen wohnt und einen solchen Nachweis erbracht hat, könnte dann zu uns gehen und kann sich auf Antrag dann einen entsprechenden Nachweis für diese Sachkunde geben lassen, um dann wieder zur Landwirtschaftskammer zu gehen und sich eine Karte ausstellen zu lassen, eine sogenannte Fängerkarte, dass man jetzt auch wirklich legal Bisamratten fangen darf. Und wir reden hier über Jägerinnen und Jäger, die einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz leisten, die auch mit dem Thema Tierwohl sehr gut umgehen können und von dem man ausgehen kann, dass sie in der Lage sind, Bisamratten auch ohne Sachkundenachweis zu fangen. Und ich kann zwar mir vorstellen, warum eine solche Regelung in diese Welt kommt, aber sie ist völlig aus der Zeit gefallen und ich kann mir schwer vorstellen, wie man es noch hätte komplizierter machen können. Also, wenn ich Ministerpräsident werde und allein deshalb werde ich es nie werden, dann hätte ich meinen Umweltminister gefragt, ob das jetzt die Bewerbung für das Entlassungsschreiben ist, ein solches Vorgehen. Einerseits wird Bürokratie abgebaut und das, was das Land, der Ministerpräsident mit den Händen aufbaut, wird dann auf so einer Ministerialbürokratie-Ebene wieder mit dem Hintern umgerissen. Und das höre ich auch in vielen Gesprächen in der Bevölkerung, dass dieses Thema Bürokratie eins ist, wo wir kein Erkenntnisdefizit haben, aber eine riesige Unzufriedenheit, weil in der konkreten Umsetzung das Gegenteil passiert. Sie treffen ja keinen Ministerpräsidenten, keinen Abgeordnete, keine Staatssekretärin, keinen Minister, der sagt, wir brauchen mehr Bürokratie. Sie treffen lauter Leute, die Ihnen sagen, wir brauchen weniger Bürokratie. Und die Gesetze werden vor allem auch im Landtag beschlossen, aber am Ende kommt mehr Bürokratie raus. Und das ist für viele Menschen überhaupt nicht akzeptabel und verständlich. Und untergräbt leider auch an vielen Stellen die Akzeptanz in unser demokratisches System. Und da müssen wir dringend zu einem Haltungs- und Mentalitätswechsel kommen. Und das Beispiel, was ich da genommen habe, ist ein Beispiel, das geht absolut nicht mehr, ist völlig aus der Zeit gefallen, untergräbt die Akzeptanz in unser demokratisches System. Kann man nur dazu aufrufen, dass wir künftig da eine andere Linie fahren.
Frau Klinkert-Kittel, Bürokratieabbau, das ist ja auch im Landkreis Northeim ein Thema. Zum Beispiel auch, wenn man sich das Wohngeld anguckt oder das Wohngeld Plus, das ja dann kurzfristig gekommen ist. Aber lässt sich das an speziellen Ausgaben oder speziellen Zahlen festmachen, wie viel man jetzt mit Bürokratieabbau X in dem Bereich sparen könnte? Oder ist das sozusagen so ein Elefant, der immer im Raum steht, aber der sich schwierig beziffern lässt?
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit weniger Bürokratie deutlich weniger personelle Ressourcen brauchen, die wir ja auch vielleicht irgendwann nicht mehr kriegen. Insofern ist das ein Thema, dem wir uns unbedingt widmen müssen. Und was wir neben dem Bürokratieabbau, der Landkreis Northeim hat das im Übrigen selbst praktiziert im vergangenen Jahr. Wir hatten vier Förderrichtlinien für unsere Städte und Gemeinden, die sich alle um das Thema Kindertagesstätten drehten. Da gab es dann einen Baukostenzuschuss, einen Zuschuss für den Betrieb, für die Unterhaltung, für die Sanierung, für jeden einzelnen Platz. Und wir haben aus vier Richtlinien eine gemacht. Und wir haben Pauschalbeträge angesetzt und haben damit eine erhebliche Erleichterung im Antragsverfahren und in der Auszahlung geschaffen. Und ich glaube, das ist ein Vorreiter dessen, wie man es machen muss. Man muss gucken, welche Programme gibt es und welche Förderprogramme kann ich zusammenführen und die so niedrigschwellig wie möglich anbieten. Natürlich wird man bei weniger Kontrollen und weniger intensivem Nachgehen über Verwendungsnachweise vielleicht auch den ein oder anderen Fall haben, wo die Mittel nicht zu 100% so eingesetzt wurden, wie sich das Land oder der Bund das vorstellt. Aber mein Gott, ein gewisses Restrisiko hat man immer und das muss man auch gehen. Ich sag mal so, 95% der Kommunen werden die Mittel richtig einsetzen. Und das RPA wird das im Nachgang sowieso prüfen, inwieweit wir das alles richtig umgesetzt haben. Und da brauche ich nicht Doppelstrukturen noch über Verwendungsnachweise, wo man dann drüber diskutieren muss, ist diese Lagekarte die richtige oder brauche ich möglicherweise eine ganz andere, die ich dann wieder teuer über einen Drittanbieter anschaffen muss. Also ich glaube, über den Abbau von Bürokratie können wir es schaffen, eine leistungsfähigere Verwaltung mit weniger Personalressourcen auf die Füße zu stellen. Und was wir auch dringend brauchen, ist wirklich die Aussetzung und die Reduzierung von Standards. Wir brauchen nicht on top noch höhere Standards, sondern wir müssen einfach darüber sprechen, welche Standards sind zum jetzigen Zeitpunkt noch sinnvoll. Ich denke an Kindertagesstätten. Wir werden die dritte Erzieherin für die Gruppe nicht mehr finden. Und ehe ich eine Gruppe schließen muss und die Eltern haben keine Betreuungsmöglichkeit für ihr Kind, ist meine persönliche Meinung, dann stelle ich für diese dritte Kraft eine Kinderpflegerin ein, so wie man das früher gemacht hat, setze die Standards aus, damit ich die Gruppen weiter offen halten kann. Weil es ist keinem damit geholfen, dass wir Kindertagesstätten schließen müssen, weil wir die Fachkräfte nicht mehr finden. Und das ist ein Riesenthema, wo auch keiner dran will, weil man sagt, die Standards sind ja alle besonders wertvoll und da steckt ja auch viel pädagogisches Anforderungswissen dahinter. Ich kann das gut nachvollziehen, aber wir finden die Menschen nicht mehr und wir finden die Fachkräfte nicht mehr. Und deswegen brauchen wir dringend das Aussetzen von Standards, damit wir Aufgaben, die wesentlich sind, die auch dazu dienen, dass Familien gute, sichere und Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder haben, dass Frauen und Männer arbeiten gehen können. Und dafür brauchen wir einfach das Einsehen, Standards in der Zukunft nicht mehr zu fordern oder auszusetzen.
Beim Bürokratieabbau geht es natürlich einerseits darum, überhaupt gewisse Serviceleistung aufrechtzuerhalten, auch zu vereinfachen. Es geht darum, aber auch am Ende ein wirkungsvollerer Staat zu werden. Und wir haben, wie gesagt, kein Erkenntnisdefizit. Wir haben ein Handlungsumsetzungsdefizit. Jetzt vor gut 3 Wochen hat die Initiative für die Reform unseres Staatswesens Ergebnisse präsentiert. Das ist eine unabhängige Initiative. Unter anderem Peer Steinbrück ist da engagiert, aber auch der ehemalige Verfassungsrechtler Professor Voskuhl. Und die haben wirklich gute Vorschläge vorgelegt. Also wir haben kein Erkenntnisdefizit. Aber riesige Herausforderung, wenn man beispielsweise mal den Sozialbereich nimmt. Eine alleinerziehende Frau mit einem pflegebedürftigen Vater hat Anspruch auf 12 Sozialleistungen, denen 4 unterschiedliche Einkommensbegriffe zugrunde liegen und die bei 8 unterschiedlichen Bewilligungsstellen beantragt werden müssen. 12 Leistungen, 4 unterschiedliche Einkommensbegriffe bei 8 unterschiedlichen Stellen. Und da ist ein solcher Reibungsverlust in unserem Sozialstaat vorhanden, der uns am Ende auch wirkungslos werden lässt. Wenn wir uns anschauen, wie viel Geld geben wir beispielsweise aus, um die Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen, dann sind wir im OECD-Vergleich in der Spitze. Wir geben richtig viel Geld aus. Wenn wir anschauen, wie gut gelingt es uns denn dann tatsächlich, die Langzeitarbeitslosigkeit abzubauen, sind wir im OECD-Vergleich im Mittelfeld. Das Thema Bildungsgerechtigkeit. Wir waren in den 1970er Jahren schon weiter, was das Thema Studium von Arbeiterkindern anging. Da haben wir riesige Rückschritte gemacht, obwohl wir so viel Geld ausgeben in unseren Sozialstaat. Und wir müssen uns dringend fragen, wie wir mit dem Geld, das wir ausgeben, wir geben nicht zu wenig Geld für unseren Sozialstaat aus, Aber wir müssen uns fragen, wie wir deutlich wirkungsvoller werden können. Und das geht am Ende auch nur mit einem Bürokratieabbau, mit Vereinfachung. Und wie das beispielsweise sich auf die Bürger auswirkt, das Beispiel mit der alleinerziehenden Frau, die einen pflegebedürftigen Vater hat, macht es deutlich. Wenn ich einen Einkommensbegriff habe, vielleicht zwei Bewilligungsstellen, die sich aber gegenseitig die Daten zuschieben und dann drei Sozialleistungen beantrage, dann haben wir eine Menge gewonnen und werden viel wirkungsvoller und sparen am Ende auch Geld für unsere Bewilligungsbürokratie. Denn das haben wir in der Eingliederungshilfe beispielsweise mal ausgerechnet. Allein in der Eingliederungshilfe für Frühförderung und Schulbegleitung geben wir einen Millionenbetrag aus, um festzustellen, ob die Kinder, die behindert sind, auch wirklich ein Anrecht darauf haben, die Leistungen zu bekommen. Und in den allermeisten Fällen haben sie das Anrecht und es ist viel Geld ausgegeben, um zu prüfen. Frau Klinkert-Kittel hat ja auch schon Beispiele genannt. Viel Geld ausgegeben, um zu prüfen, ob das wirklich auch alles seine Richtigkeit hat. Aber das Geld ist nicht in die Leistung investiert, ist auch nicht bei den Bürgerinnen und Bürgern angekommen. Und das muss sich ändern.
Gehen wir jetzt nochmal auf einzelne Leistungen im Detail ein. Sie haben, Herr Rietig, die Eingliederungshilfe genannt, wo die Kosten stark gestiegen sind. Können Sie näher beziffern, was das verursacht hat und inwieweit das vielleicht in Anführungsstrichen planbar war oder ob das dann plötzlich durch die Entscheidung des Bundes und das neue Teilhabegesetz gekommen ist?
Es ist nicht alles auf das Bundesteilhabegesetz zurückzuführen, aber vieles. Denn das Bundesteilhabegesetz hat am Ende weitere Leistungsansprüche definiert und auch dazu geführt, dass mehr Personen diese Leistungen in Anspruch nehmen und am Ende auch für mehr Bürokratie gesorgt. Es ist richtig und gut, dass in der Eingliederungshilfe nicht wie vor 20, 30 Jahren einfach Geld für Leistung gezahlt wird und gar nicht geschaut wird, wie wirkungsvoll ist denn eigentlich eine solche Leistung. Das hat sich mit dem Bundesteilhabegesetz geändert. Wir haben beispielsweise im Landkreis Göttingen etliche Stellen neu geschaffen, um sogenannte Hilfeplaner, also Sozialpädagogen einzustellen, die prüfen, ob diese Leistung, die in der Eingliederungshilfe erbracht wird, beispielsweise Wohnen für Menschen mit einer Beeinträchtigung, ob diese Leistung auch wirklich wirkungsvoll ist, ob sie dem Willen des Menschen entspricht, der dort auch untergebracht ist und wohnen kann und ob diese Leistung auch etwas bewirkt. Das ist ja gut, wenn man sich die Frage stellt, wie muss eine Leistung sich eigentlich ausrichten, damit sie auch etwas Positives bei dem, der die Leistung bekommt, bewirkt. Allerdings sind die Vorschriften, die damit auch zur Dokumentation einhergehen, seitens des Landes so intensiv ausgestaltet worden, dass wir auch weit mehr Personal einsetzen, als wir überhaupt erstattet bekommen. Und allein, dass wir so viel Personal einsetzen, sagen mir die Sozialpädagogen und Sozialpädagogen, ist eigentlich nicht nötig, weil die Anforderung an die Dokumentation von 18, 20 Seiten bei Hilfeplangesprächen zu dokumentieren, am Ende nicht sinnvoll sind und nicht dem Zweck entsprechen, sondern am Ende vor allem eine Dokumentation darstellen, die dem, der die Leistung bekommt, am Ende nichts bringt. Und da müssen wir definitiv besser werden. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten zu entschlacken. Und natürlich haben wir, wie gesagt, auch eine Fallzahlausweitung erlebt durch die Eingliederungshilfe und die Leistungen, die Angebote sind teurer geworden. Auch in der Eingliederungshilfe gibt es den Fachkräftemangel, höhere Tarifabschlüsse. Die Anbieter müssen mehr Geld zahlen, um auch gutes Personal zu finden. Und das hat am Ende dazu geführt, ich brachte das ja schon als Zahl, dass sich von 2017 bis 2023 das Defizit von 60 auf über 80 Millionen Euro um 50% erhöht hat. Und das ist, wenn das am Ende beim Landkreis Göttingen verbleibt, und es verbleibt beim Landkreis Göttingen, eben extrem besorgniserregend.
Dann Frau Klinkert-Kritte, wir haben ja heute schon relativ häufig Wohngeld Plus besprochen und andere Wohngeldvarianten. Wie ist denn das von der Nutzung? Kann man sagen, welche Personengruppen die Leistungen dann in Anspruch genommen haben ab 2023 verstärkt oder hatten einfach relativ viele Personengruppen dann Zugriff darauf und das ist aufgrund der, ich nenne es mal, Heterogenität nach oben geschossen?
Bei uns war es tatsächlich so im Landkreis Northeim, dass rund 2500 zusätzlich Berechtigte Anspruch auf Wohngeld Plus hatten dann ab 01.01.2023. Das sind natürlich Menschen, die bis dato an der Grenze knapp vorbeigeschraubt waren. Man hat ja die Einkommensgrenzen deutlich erhöht. Das sind häufig also auch Alleinerziehende, das muss man wirklich so sagen, mit Kindern, die vielleicht auch nicht Vollzeit berufstätig sein können, die jetzt in den Bezug von Wohngeld Plus fallen, sind aber insbesondere auch all die Berufe, wo das Lohnniveau sowieso recht niedrig ist und die fallen auch zusätzlich in den Anspruch für Wohngeld Plus. Also wie gesagt, insgesamt waren es bei uns 2500 zusätzlich Berechtigte ab 01.01.2023.
Ja, ein Thema, in das dann sozusagen seit Ende letzten Jahres oder schon Mai letzten Jahres Bewegung reingekommen ist, ist die Bezahlkarte für Geflüchtete. Die beschränkt sich ja sozusagen jetzt sehr auf Sachleistungen und Überweisungen ins Ausland sind damit nicht mehr möglich. Sie, Herr Rietig, Sie haben schon quasi als im Alleingang im letzten Oktober entschieden, wir führen die selbst ein als Modell und warten nicht auf eine Entscheidung des Landes, bis die kommt. War das die richtige Entscheidung?
Wir hatten ja schon die sogenannte Sozialcard lange im Einsatz im Asylbereich und mussten sie 2022 oder 2023 vom Markt nehmen, weil der damals zuständige Anbieter in Insolvenz gegangen ist. Seitdem konnten wir diese Karte nicht mehr verwenden und die Leistung beispielsweise mit Schecks an die Kundinnen und Kunden, an die Asylbewerberinnen und Asylbewerber auszugeben, ist hochaufwendig. Da müssen Transporte mit entsprechendem Fach- und Sicherheitspersonal zu den Standorten gebracht werden. Wir haben ja insgesamt 5 Standorte, wo sich Menschen, die Asylbewerberleistung beziehen, am Ende auch melden können. Duderstadt, Hanmünden, Göttingen, Osterode, Bad Lauterberg müssen dann Schecks dahin transportieren. Diese Schecks müssen ausgegeben werden. Das heißt, die Person muss noch immer zu uns kommen. Diese Karte, die wir jetzt eingeführt haben, entspricht im Wesentlichen der Karte, die wir bereits hatten und hat immense Vorteile. Die Leistungsberechtigten müssen nicht mehr zu uns kommen. Die Karte kann jederzeit aufgeladen werden und mit dieser Karte kann überall, wo sonst auch mit Karte gezahlt werden kann, am Ende gezahlt werden und ein Bargeldbetrag von 50 Euro pro Leistungsberechtigten kann sogar abgehoben werden. Das sind die Vorgaben, die das niedersächsische Innenministerium uns allen gemacht hat, uns Kommunen gemacht hat. In der Praxis, wir selbst haben inzwischen 40 Karten ausgegeben. Das Land startet ja in ihren Aufnahmebehörden mit der Ausgabe. Wir haben auch inzwischen 40 ausgegeben und sind damit sehr zufrieden. Wir haben keinerlei Beschwerden vorliegen und auch für die Leistungsberechtigten ist das Ende am Ende Eingang weniger zu uns als Behörde und am Ende ein Weg, den man sich sparen kann.
Hier nochmal eine Nachfrage. Können Sie sozusagen in Summen beziffern, wie viel es kostet, diese Leistung an Asylbewerber zu geben und wie der Unterschied war zu dem, bevor man es noch über Schecks geregelt hat, also wo da Ersparnisse kommen?
Wir haben ja noch nicht alle Leistungen umgestellt. Wir haben, wie gesagt, 40 Karten ausgegeben. Das heißt, es muss auch das andere System, was nach wie vor noch existiert, noch weiter befüllt werden. Aber das Land hat ja angekündigt, dass auch in den Kommunen dann die Ausgabe der Karte umgesetzt werden soll. Und zwar auch so für die sogenannten Bestandsfälle. Wir haben ja jetzt den Neufällen die Karte gegeben, aber auch für die sogenannten Bestandsfälle, die beispielsweise schon ein Konto bei der Sparkasse hatten und eine Sparkassenkarte und jetzt überall Geld ausgeben und abheben konnten, soll es diese Karte geben. Die wird dann eingeführt und ich gehe davon aus, dass der Startschuss demnächst auch in den Kommunen erfolgt und dann wird sich auch eine nennenswerte Einsparung im Kreishaushalt niederschlagen und am Ende auch die Verwaltungsvereinfachung, die sich damit einhergibt, auch am Ende dazu führen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der Bearbeitung der Anträge sehr, sehr überlastet sind, am Ende auch mal ein wenig Luft zum Atmen bekommen.
Konkrete Zahlen, wie hoch sind die Kosten, die in dem Bereich anfallen pro Jahr?
Hätten Sie mich das vorab gefragt, hätte ich Sie rausgesucht.
Frau Klinkert-Kittel, da habe ich genauere und frischere Zahlen. Ab dem 1.4. wird die Karte an 700 Asylbewerber und Bewerberinnen im Landkreis Northeim ausgeteilt. Jetzt im März haben die Karte bekommen oder sollen sie noch bekommen, die sie noch nicht bekommen haben. Was war so für Sie der Anreiz, da keine eigene Lösung anzubieten, sondern auf die Entscheidung des Landes zu warten, die sagen, diesen Weg jetzt so zu implementieren?
Ja, tatsächlich haben wir in den vergangenen 3 Tagen rund 720 Bezahlkarten ausgegeben an berechtigte Menschen, die dann ab 1.4. zum Einsatz kommen. Wir haben im Gegensatz zum Landkreis Göttingen im Vorfeld keine eigene Sozialkarte gehabt. Das ist, glaube ich, der gravierende Unterschied. Göttingen hatte diese Sozialkarte und hat sich daraufhin entschieden, als Nachfolgemodell die Bezahlkarte schon letztes Jahr einzuführen. Es war ja auch immer so ein bisschen ungewiss, wann kommt diese Landeskarte tatsächlich. Die war ja ursprünglich zum 1. Januar schon avisiert worden und ist jetzt, ich glaube, Anfang März bei uns eingetroffen. Und wir haben, wie gesagt, in den vergangenen Tagen diese Karte verteilt. Und ich glaube, dass wir diese Landeslösung gewählt haben, hängt einfach damit zusammen, dass wir gesagt haben, wir haben keine vorhandenen Strukturen, keinen Anbieter, die wir nutzen können. Und dann lassen wir uns hier vom Land beliefern und brauchen im Vorfeld diese Arbeit uns auch nicht machen. Und jetzt mit der Umsetzung zum 1.4. flächendeckend haben wir, glaube ich, einen weiten Schritt in die richtige Richtung getan. Weil auch bei uns ist es so, dass viel Schecks hin und her transferiert wurden, dass teilweise auch Bargeld transportiert wurde, gerade in die Gemeinschaftsunterkünfte. Und das können wir uns mit der Bezahlkarte sparen.
Jetzt lässt sich das ja bei den 720 Karten gut darstellen. Wie viel Geld kommt denn dann pro Monat oder muss gesetzlich vorgeschrieben pro Monat auf so einer Karte landen, damit man als Asylbewerber qua den Leistungen, die man einem gesetzlich dann zustehen, auch leben kann?
Also das ist nicht so, dass wir differenzieren und sagen, wir überweisen 150 Euro und der Rest kommt auf die Karte, sondern das ist tatsächlich so, dass die gesamte Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf diese Karte gebucht wird, jeden Monat, und der Asylbewerber, die Asylbewerberin, die Möglichkeit hat, 50 Euro Bargeld pro Monat abzuheben und mit dem Rest quasi alle anderen Erledigungen bezahlen kann.
Sprich's nochmal über den Haken. Wir haben ja sozusagen, wenn wir jetzt in absoluten Zahlen sprechen, sprechen wir dann bei den Landkreisen nur in dem Bereich, wir haben ja gestiegene Sozialausgaben schon thematisiert, eher über Leistungen im Bereich von 10 Millionen Euro, von 5 Millionen Euro oder von 1 Million Euro, die dem Menschen pro Jahr zustehen. Nur damit man das mal ungefähr ins Verhältnis setzen kann.
Ich habe die Zahl auch nicht mitgebracht, weil das nicht angekündigt wurde. Sowas haben wir auch nicht im Kopf.
Dazu im Nachgang noch eine Anmerkung. Bei meinem Wunsch, die Bezahlkarte zu thematisieren, lagen den Landkreisen Göttingen und Northeim tatsächlich unterschiedliche Informationen vor. Das habe ich nochmal überprüft. Normalerweise gibt man das Thema des Interviews heraus und meldet an, über was man sprechen möchte. Bei der entsprechenden Mail an den Landkreis Göttingen habe ich angegeben, über die Bezahlkarte sprechen zu wollen. Dazu habe ich gesagt, dass Herr Rietig zahlenmäßig gut vorbereitet sein soll. Die Info bezog sich aber nicht explizit auf die Kosten für Asylbewerber und die Bezahlkarte. Dem Landkreis Northeim hingegen ging diese Mail mit Verweis auf die Kosten der Bezahlkarte zu. Missverständlich hätte an dieser Stelle sein können, dass nicht die Betriebskosten der Bezahlkarte gemeint sind, sondern die Kosten, die durch die Leistung an Asylbewerber entstehen und einer möglichen Kostenersparnis, die man hat, wenn man die Bezahlkarte bei sich im Landkreis implementiert. Das ist ja auch das Ziel, wieso man die Bezahlkarte einführt. Vor Redaktionsschluss am Freitag, den 28.03. um 14 Uhr, hat mir die Pressestelle des Landkreises Göttingen gesagt, dass an Transferaufwendungen für Asylbewerber um die 12 Millionen Euro im Jahr 2025 eingeplant sind. Das umfasst allerdings mehr Leistungen als die ausgegebene Bezahlkarte. Vom Landkreis Northeim lag mir eine abschließende Aussage zu den Leistungen rund um die Bezahlkarte noch nicht vor.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.